Sie schaut sich um. Sie sagt, wie wenn sie schuldig ist. Sie hat schon das Gefühl und steht dann auf und geht dann trottelt dann Richtung Roboter. Sie ist jetzt nicht verrückt oder so. Ja. Sie möchte geholt worden. Und wir sind auch schon hergegangen und haben dann uns die Stallzeiten praktisch früher oder später gemacht. Also es hat, oder hat sich zufällig ergeben durch Ernte oder durch ein Problem irgendwas. Ich war mal am Abkalben, bin ich zum meiner gewohnten Stallzeit zum Roboter dann gekommen, zum Kühe holen. Da bin ich eine Stunde später dran oder eine halbe Stunde und komischerweise kommt die Kuh von alleine.
Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität. Für dich und dein gesamtes Hofteam. Christian Völkner, der Gründer vom Club der alten Kühe, ist dein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein heutiger Interviewgast hat 40% Braunvieh, 40% Holstein und 20% Kreuzung aus beiden Rassen. Er ist seit 2019 im Club der alten Kühe mit dabei. Er hat eine beeindruckende Leistung mit 11.500 Kilogramm an zwei Melkrobotern A4. Es werden derzeit 147 Kühe gemolken und das bedeutet 92% Auslastung am Melkroboter oder auch 8% freie Zeit. Wir werden heute ja über den Melkroboter sprechen, über die Zahlen vom Melkroboter und auch über das Mindset, was da nötig ist, über Erfahrungen, die Robert mit seinen beiden Melkrobotern gemacht hat. Ja, jetzt habe ich den Namen schon verraten. Robert ist im Interview aus Kisleck, Kreis Ravensburg. Ich bin hier bei ihm am Küchentisch. Hallo und herzlich willkommen im Interview.
Hallo Christian, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich, dass ich hier vor Ort sein konnte und wir da durch den Stall gegangen sind. Mhm. Ja, es war ganz schön. Ich bin hier ja angekommen und dann saßen wir hier am Tisch und dann merkte man ja, wie die Landwirtschaft ist, weil auf einmal waren da draußen Geräusche und es waren so ein paar Kälber draußen. Mhm. Und da habe ich dir erstmal geholfen, die wieder einzufangen.
Kälber einfangen,
genau. Ja, genau. Was war passiert?
Wir hatten gestern versucht oder haben ein Kalb aus der Gruppe rausgenommen und haben dann vergessen, den Schlüssel rumzudrehen. Das Tür war richtig verschlossen, aber da die Kälber von innen die Türschnalle auch bewegen, weil die Box von innen eine Türschnalle hat, auch bewegen konnten, haben die bei Nacht dann praktisch oder am Abend dann praktisch die Türe selber geöffnet und sind raus. Ja. Ich hatte vergessen, die Tür zu verriegeln, praktisch abzuschließen. Und dann ist dieses kleine Missgeschick passiert.
Ja. Ja, genau. Aber das ist ja das, was Landwirtschaft ausmacht. Das ist ja immer wieder, man hat es halt mit Tieren zu tun, die auch mal ausbrechen können.
Ne? Genau.
So, und nicht einfach nur ein Technikmotor wie bei der Biogasanlage. Den hast du ja auch.
Ja.
Und du hast es ja auch ganz geschickt gemacht, finde ich, weil du hast ja da auch Abwärme, mit der kannst du dein Haus heizen. Und nutzt das ja auch für deinen Stall.
Genau.
Wie nutzt du da die Wärme?
Wir heizen praktisch die ganzen Technikräume, über Fußbodenheizung, den Roboterraum, die Kälberküche praktisch, wo das ganze Kälberequipment gelagert wird, dann den Laufhof, die Festfläche wird über Fußbodenheizung geheizt, dass der im Winter größtenteils eis- und schneefrei ist, funktioniert halt bis minus 5 Grad ganz gut, ab dann wird es dann zu kalt, dann siegt praktisch die Kälte und ja, so nutzen wir es im Stall. Natürlich das komplette warme Wasser im Stall und zur Reinigung und zum Waschen und allem. Und ja, drei Wohnhäuser wurden beheizt noch und ja, so nutzen wir die Wärme eigentlich.
Ja.
Versuchen wir so viel wie möglich zum Nutzen.
Okay. Gut, du hast zwei rote Melkroboter, die hast du zusammen angeschafft mit dem Stall, glaube ich,
ne? Genau, wir haben 2016 sind wir eingezogen in den Stall, 2015 anfangen bauen und haben in dem Zuge neu gebaut für zwei Melkroboter und haben uns eigentlich, das Ziel war viel Luft, viel Licht, Platz zum Bauen und dann, da wenn man neu baut, keine Kompromisse zu machen, dass die Melkroboter optimal stehen, praktisch so auf die Vorgaben praktisch vom Hersteller geachtet, was er empfiehlt, aus der Erfahrung von anderen Landwirten, wie man einen Melkroboter am besten platzieren kann. Also viel Platz vor dem Roboter, dass gar kein Stress entsteht. So haben wir das dann praktisch gemacht.
Genau.
freier Kuhverkehr. Also wie gesagt, du hast es angesprochen, wir haben einen Lely-Roboter, der favorisiert ja das freie Kuhverkehr. Und ja.
Roboter im Stall, außen liegende Futtertische.
Genau.
6 Reihen ja. Habt ihr dann.
Sturmzeitigen und Laufhof.
Genau. Ja. Und da habt ihr auch noch ein paar Liegeplätze ja, genau. An der Stirnseite am Laufhof,
genau,
am Laufhof, die dann noch überdacht sind.
Ja, und überdachte Fressplätze am Laufhof noch, überdachte Liegefläche und praktisch die Festfläche zwischendrin, ein bisschen mit Spalten noch und die Festfläche ist noch mit Fußbodenheizung beheizt, dass das halt weniger Rutschgefahr im Winter ist. Und
ach, für die Tiere auch?
Ja.
Ach, genau. Das auch noch? Ja, sieh an. Wieso hast du dich denn für Melkroboter entschieden?
Ich bin eigentlich Technikfreak, ist vielleicht übertrieben, aber mir gefällt dieses automatische Melken eigentlich, dass die Kuh wenn die Kuh Lust hat, zum Melken zu gehen, dass die dann melken kann. Dass sie sich selber der freie Wille gehen kann zum Melken. Dann dieses mehrmalige Melken natürlich, was wir eigentlich auch ziemlich bald gemerkt haben, leistungsmäßig wirkt sich das aus, wenn die Kuh 2,5-3 Mal am Tag zum Melken gegangen kann im Schnitt. Ist natürlich eine tolle Sache für die Kuh auch. Da trägt sie nicht den ganzen Ballast im Euter umeinander. Also zum Beispiel, wenn man 50 Liter am Tag milkt eine Kuh oder gibt, dass sie dann 25 Kilo auf einmal gegen Schluss nach im Melkstand tragen muss. Das hat mir ganz gut gefallen. Und natürlich für mich selber als Betriebsleiter die Flexibilität natürlich ein bisschen. Ich bin nach wie vor morgens und abends im Stall, vielleicht ein bisschen weniger, aber deutlich flexibler. Ich kann früher anfangen und später. Das nehmen meine Kühe nicht übel. Klar, Kälber müssen nach wie vor ungefähr in die gleiche Zeit gefüttert werden. Aber rein jetzt vom Melken her gesehen ist es unheimlich flexibler. Und die körperliche Belastung ist natürlich auch geringer jetzt. Also wie jeden Tag zig Melkzeug ansetzen. Das habe ich jetzt im Moment nicht.
Ja, oder wenn man irgendwo im Kaffee trinken ist und so, und dann muss man nicht rechtzeitig los zum Melken, ne?
Genau.
Ja. Ja. Okay. Ja, das war ganz witzig, als ich hier angekommen bin und dann habe ich ja auch so einmal angesprochen, ja, also wie ist das eigentlich mit dem Melkroboter? Geht ihr auch dahin, dass ihr sagt, ja, wir möchten lieber ein bisschen weniger Tiere am Melkroboter haben, damit das System besser läuft? Oder wollt ihr eine möglichst hohe Auslastung? Und dann fiel gleich der Begriff 8% freier Zeit. Ja. So, also der Melkroboter spuckt diese Zahl aus.
Yep.
Und umgedreht ist die Zahl halt die Auslastung.
Genau.
Also 92% Auslastung wäre 8% freie Zeit. Und im Moment seid ihr tatsächlich bei 8% freier Zeit eine sehr hohen Auslastung. Mhm. Und was beobachtest du da?
Also es ist jetzt nicht anzustreben. Das hat sich jetzt so aufgeschaukelt, wenn wir sehr viele Jungkühe momentan haben. Ich beobachte halt, dass wir deutlich mehr Kühe holen müssen. Mhm. Praktisch dann nachtreiben müssen. Die jungen Kühe kommen nicht gleich so schnell an Roboter hin, weil er immer belegt ist. Werden von den Älteren praktisch einen Rang höheren weggetrieben. Mhm. Aber es ist kein Dauerzustand bei uns. Es ist schon eine Aussicht, dass wir einen ganzen Teil an Kühe an einen Betrieb, der neu anfängt beziehungsweise frisch aufstallt, einen ganzen Teil abgeben können. Dann 15 Stück und dann können wir die freie Zeit wieder ein bisschen höher drücken am Roboter, weil das Überraschende ist natürlich, das haben wir ja auch schon gehabt, dass man dann vielleicht 8% freie Zeit hat, dann 5 trocken stellt oder 10 Kühe aus der Herde rausnimmt wegen Trockenstellen oder Verkaufen oder so und hinterher hat man unwesentlich weniger Milch. Weniger Kühe fangen das auf, was die Abgehende praktisch dann nicht mehr gehen, weil sie nicht mehr da sind. Also die Milchleistung pro Kuh steigt dann automatisch.
Okay.
Ja. Weil die Einzelkuh dann auch öfters womöglich zum Melken geht, gerade die jüngere Kühe, weil der Druck nicht da ist, weil der Stress in der Halle nicht da ist und der Roboter nicht so überlegt ist. So stehen sie fast Schlange am Roboter und die ranghöheren Kühe gewinnen natürlich das Spiel immer. Das sehen wir als eine junge Kuh oder eine rangniedrige Kuh.
Also ist diese hohe Auslastung ist jetzt nur, weil du da weißt, okay, wenn jetzt viele Kühe weggehen, weil du welche verkaufen willst, dann willst du natürlich auch nicht, dass du gleich eine ganz schlechte Auslastung hast.
Richtig. Und
deswegen bist du schon vorher in die Richtung gegangen.
Genau.
Was strebst du denn an als Auslastung im Normalfall?
50% freie Zeit, das wären dann 85% Auslastung.
Ja.
Sehr gut. Das Problem ist natürlich, wenn jetzt irgendwas ist mit einer größeren Wartung oder ein Problem am Roboter und der steht mir jetzt 1-2 Stunden, dann ist, ich sag mal, Feuer unterm Dach. Weil dann steht die Maschine, die Kühe kennen derzeit nicht gemolken waren und die Liste der zu melkenden Kühe oder zu holen. Die Kühe wird natürlich immer länger. Also wenn jetzt eine große Wartung wäre, dann hätten wir ein Problem. Also, also es ist ein Problem in Anführungszeichen. Ich habe halt das merke ich halt zwei Tage dann. Dann kann es sein, wenn der Kundendienst geht und ich stehe ein oder zwei Stunden, dass ich dann 40 Tiere zum Holen habe. Und Tiere, wo normalerweise gekommen wären zu einer Zeit, wo jetzt der Roboter steht, die sind unter Umständen beleidigt und kommen dann gerade nicht. Und dann bringe ich den ganzen Rhythmus ein bisschen durcheinander.
Ja. Du hast eben gerade angesprochen, es gibt eine Liste zu holende Kühe. Mhm. Das heißt, der Roboter spuckt eine Liste aus, die und die Kühe bitte holen.
Genau.
Also was bedeutet das? Wann kommen die Kühe auf die Liste?
Zu einem kommt eine Kuh auf die Liste, wenn die Melkung misslungen ist. Die Kuh hat sich nicht melken lassen oder der Roboter hat praktisch die Zitzen nicht gefunden. Es ist keine Milch geflossen oder deutlich zu wenig Milch geflossen, wie der Roboter sich errechnet hat. Dann kommt die ist eine misslungene Kuh. Dann kommt sie
eine misslungene Melkung.
Misslungene Melkung praktisch, genau. Und dann kommt die Kuh zu einem auf die Liste. Und der zweite Punkt ist dann, das sind dann diese Kühe, wo schon länger nicht mehr im Roboter waren. Jede Kuh hat ihren eigenen Rhythmus. Eine Kuh, wo erst gekalbt hat, kann bis zu viermal am Tag zum Melken kommen. Und eine, wo Richtung Trockenstellen ist, die deutlich weniger, zweieinhalbmal oder zweimal, je nachdem, wie das vorgibt. Und je nachdem sagt der Roboter dann, die Kuh hätte schon lange kommen müssen, praktisch, wenn die Kuh noch 10 Stunden zum Melken eigentlich kommen müsste, rein theoretisch, und sie ist nach 12 Stunden nicht da geworden, nach 11 Stunden, dann kommt sie automatisch auf die Liste.
Aber das kannst du also sozusagen nach deinem Belieben anpassen.
Ich kann meine Parameter selber einstellen.
Ja, ja. Okay. Genau. Das heißt, du hast immer einen gewissen Prozentsatz an Kühen, die du holen musst. Also in normalen Zeiten, wie viele Kühe holst du da so?
Also optimal wäre 5-6 Kühe. Das wäre optimal.
Und das heißt 5-6 morgens und 5-6 abends?
Richtig, genau.
Ja. Okay.
Und wenn eine Kuh irgendwelche Krankheiten hat, krank ist, an den Füßen was hat oder Euterentzündung oder sowas, dann kommt sie meistens auch nicht. Dann ist es so ein Hab-8-Faktor, sage ich mal, oder hoppla, da ist irgendwas. Dann schaut man solche Kühe noch genauer an. Deine Krankheitsliste, da sind die Kühe drauf, wo irgendwelche Krankheitssymptome aufzeigen, wie zum Beispiel Leitfähigkeit, die Zellzahlmessgerät im Roboter, wo praktisch, wenn das Zellzahlmessgerät ausschlägt, in einem höheren Wert, wird die Kühe auf die Liste gesetzt. Oder Wiederkoaktivität, eine ganz wichtige Liste. Oder wenn die Kuh in einer normalen Melkung weniger Milch gibt, wie errechnet. Weniger Milch, wie eigentlich geplant. Dann ist es auch ein Indikator, wo der Roboter sagt, hoppla, da ist irgendwas. Schau doch mal bitte nach. Und wenn man die Parameter zueinander setzt, das heißt, die Wiederkautätigkeit ist niedriger, die Milchmenge ist niedriger und womöglich die Zellzahl oder die Leitfähigkeit stimmt nicht, dann gehen wir in Richtung Äterentzündung. Und womöglich die Kühe muss ich noch holen, dann muss ich gleich schauen, was ist mit der Kuh.
Wenn du Kühe holst, schaust du automatisch auf einige Dinge.
Ja.
Worauf achtest du da? An der Kuh jetzt?
An der Kuh selber, Wiederkau. Wie sieht sie aus? Wie sieht die Augen aus? Steht die Kuh? Liegt die Kuh? Kaut sie wieder? Was macht sie für einen Eindruck, wenn sie steht? Griff ans Euter, ist irgendwo geschwollen, da kommt überall normale Milch raus oder haben wir wässrige Milch womöglich? Ist sie wackelig?
Machst du das bei jeder, die du holst, oder nur bei diesen, wo mehrere Parameter?
Genau, die mehrere Parameter ansteht.
Ja, okay.
Und ich habe ja meine Kühe im Blick, ich mache sie ja meistens und dann weiß ich schon, wenn ich ganz normal hole, oder ist ohne, wo ich oft auf der Liste ist oder halt ungewöhnlich ist, dann wird die natürlich genauer angeschaut.
Ja.
Warum? Was ist jetzt da los? Manchmal sind es ja nur ganz normale Brunst. Manche sind ja so brünstig, dass sie dann das Melken vergessen und dann gibt es das gleich mal.
Ja.
Dass die dann nicht kommen und dann hat man irgendwo im Hinterkopf und man schaut schnell nach, sind die wieder 21 Tage von der Brunst rum oder hat Kadesei und ist die schleimig oder irgendwie so. Ne?
Ja.
Ich finde, das ist halt ganz, ganz wichtig, die Liste zum Anschauen, gerade im Melkroboterbetrieb, beim Melkstand, habe ich jede Tier zweimal am Tag in der Hand und weiß dann Bescheid, wie geht's der Kuh. Fühlt sie, habe sie richtig in der Hand, bin am Tier dran und das habe ich im Melkroboterbetrieb natürlich nicht, jede Kuh. Und dann weiß ich, und so muss ich mich auf die Technik verlassen und die Technik aber auch kontrollieren, dass ich praktisch ein Gefühl für die Herde bekomme oder habe, wie ist der aktuelle Status, welche sind meine wichtigen Tiere zum Beobachten. Weil die gesunden Tiere, die normalen Tiere laufen von alleine, die fallen die groß auf. Ich muss mich jetzt nur um die sagen wir, um die besonderen Tiere kümmern, die irgendein Problem haben oder die bei denen was Besonderes ist.
Ja. Ein Betrieb, der jetzt vom Melkstand kommt und überlegt, ist dieser Melkroboter was für mich? Was kannst du dem mit auf den Weg geben? Also welche Denkweise ist nötig, damit man mit dem Melkroboter glücklich wird?
Ich muss keine große Computertechnik-Kenntnisse haben, aber ich muss schon ein bisschen Lust drauf haben, mir die Liste anzuschauen. Mindestens zweimal am Tag. Dass ich einen Überblick über die Herde habe und dass ich wirklich weiß, was läuft bei mir.
Du hast auch mal eine Schulung mitgemacht, eine Technikschulung, ne?
Von Leli wird, also bei Leli ist es so, wird aber von André Heim mitkriegen auch Angebote. Mhm. Ja, mein Nachbar hat einen Gea-Roboter, der hat die O-Kit, genau. Eine Technikschulung und eine Software-Schulung praktisch. 2 Tage. Mhm. Und dann wird dir das Programm gezeigt, so die Kniffe ein bisschen, die Besonderheiten. Du kannst jede Liste individuell gestalten.
Man muss schon ein bisschen Bock auf Listen haben, ja, und auch auf diese technischen Raffinessen, die da mit bei, genau, sind. Also wenn man rein sagt, ich habe Bock auf die Tiere und die Listen und Technik ist nicht meins, dann ist vielleicht so eher schwierig.
Ja, eher schwierig. Der Roboter liefert dann wahnsinnig viele Daten. Mhm. Sehr viele Daten, und man muss die Daten auch lesen kennen, interpretieren kennen und die verarbeitet dann praktisch. Es kann schon sein, dass dann, also die Krankheitsliste ist bei uns nie leer. Da ist immer was drauf. Mhm. Aber das ist eine normale Brunst. Eine, wo höhere Zellzahlen hat, weil es immer höhere Zellzahlen hat, wo ich dann sage, jawohl, die hat höhere Zellzahlen, aber die wird das nicht mehr belegt. Mhm. Die geht nach dieser Laktation ab, jetzt, aber die gibt noch ordentlich Milch und der Zellzahl ist jetzt nicht so bedenklich, dass ich sie wegen dem sofort hergeben muss. Mhm. Die taucht immer wieder dann auf und das muss ich halt dann im Hinterkopf holen, muss mich nicht von jeder Zahl dann verrückt machen lassen. Ich muss halt die Abwägung lassen, was ist jetzt akut, wo muss ich sofort reagieren und wann bin ich eher ein bisschen cool und sage, ja, das ist bei der Kuh normal oder es brennt jetzt nicht ganz so. Weil sonst, wenn ich immer total in Alarmbereitschaft bin, das macht mich ja dann irgendwann verrückt. Aber das kriegt man dann langsam raus. Also wenn einer frisch aus dem Melkstand kommt, muss man das natürlich schon auch, weil im Melkstand gibt's die Technik mittlerweile auch, aber viele Betriebe haben die jetzt ja nicht. Wahrscheinlich die wo neu im Melkstand machen, können dann nicht auch Leitfähigkeiten alles einbauen lassen. Aber das ist halt beim Roboter Standard und das muss man dann gewöhnt machen, dass da wahnsinnig viel Daten auf einen zukommen. Was gut ist, aber man muss die bereit sein, das zum Verarbeiten und das auch wirklich zu nutzen.
Ja. Und es wird oft gesagt, die Herde wird ruhiger, wenn man wenn sie sich an Roboter gewöhnen und da jetzt reingekommen sind, mhm, und die nicht mehr dieses Melken haben, dass die Herde sich einfach ruhiger verhält, ja, und entspannter wird.
Ist dringend notwendig. Weil nur, also jetzt so ist es ich kenne es halt so von meinem freien Kuhverkehr, so läuft es eigentlich dann am entspanntesten. Dass, ja, die Kühe selber einen Roboter nachgehen können, ohne Stress im Stall, da kann man im Stall keinen Stress brauchen. Oder
und meinst du, deine Kühe sind auch nach dem Umzug in den neuen Stall mit dem Melkroboter entspannter geworden?
Ja, aber ob es wirklich vom Melkroboter abhängig ist, kann ich beurteilen, weil ich habe ja vorher einen Melkstand gehabt und einen alten Stall, über 30 Jahre alt, kleine Liegeboxe, überbelegt natürlich zum Schluss. Mhm. Und dann ist es automatisch ein bisschen schwieriger quer.
Ja, man kann das nicht genau beurteilen, woher es kommt.
Man müsste da mit jemandem sprechen, wo jetzt sind. Ich kenne etliche, wo dann in der alte Melkstand, im alten Stall, im alten Melkstand den Melkroboter reingesetzt haben. Mhm. Und ich glaube, wenn jetzt gerade jemand denkt, der sagt, oh, sind sie ruhiger geworden. Aber ich finde, das ist notwendig, weil nur so läuft es reibungslos.
Ja. Okay. Also der Melkroboter braucht auch eine entspannte Kuh.
Genau. Weil sonst geht die Kuh, muss ja freiwillig in den Roboter reingehen. Mhm. Die muss ja kommen. Ich bin ja darauf angewiesen, dass die Kuh das selber gerne macht, reingeht und sich melken lässt, weil sonst funktioniert das System nicht. Was auch noch wichtig ist, dass sie am Roboter praktisch, dass die Kraftfutter vorgelegt wird, wo sie gern mag. Das ist auch ganz entscheidend. Also ein Kraftfutter, wo hohe Energieerhalte hat, beziehungsweise wo sehr schmackhaft ist. Mhm. Es gibt sogenannte Roboter-Kraftfutter oder wo extra noch schmackhafter sind, ich glaube mit Melasse, noch mehr Melasse oder mehr Zucker drin ist, dass die halt richtig süchtig nach dem Kraftfutter sind, dass die alleine nur wegen Melke reingehen, sondern auch wegen dem Kraftfutter. Und dann haben wir einen schönen Umtrieb im Stall.
Ja. Was ich auch so mitbekommen habe bei dem Stallrundgang, dass du sehr viel darauf gesetzt hast, halt, dass das System auch gut läuft. Du hast dich an Vorgaben vom Hersteller gehalten, mhm, wie die Platzangaben sind. Dann hast du auf geschmackhafte Futter zum Beispiel geachtet. Dann hast du ein Lichtfirst im Stall, der die Kühe nicht fertig macht, ne? Mhm. Also weil es einfach so eine Wärme in den Stall bringt, sondern du hast einen, der so diffuses Licht macht.
Genau, Foliendach ist das praktisch.
Ja, genau. Du hast, wie breit ist der Lichtfirst?
7 Meter.
7 Meter breit, aber halt nicht so, dass die Sonne durchknallt mit Lichtplatten, genau. Sondern mit so ein.
Das ist eine Folie, wo drauf gespannt ist, ja. Genau.
So. Und dadurch wird es insgesamt hell im Stall, aber du hast auch nicht diesen plötzlichen Wechsel im Stall, wo eine Lichtplatte ist, ist es hell und danach ist es dunkel und dann hast du da in der Box keine Kuh mehr oder die Fliegen tummeln sich da oder so.
Ja, genau. Das ist wahrscheinlich schon ein Vorteil von dem Lichtvorstellen.
Ja. Und so hast du viele Sachen gemacht, die dafür sorgen, dass das gut läuft. Zum Beispiel hast du auch einen Propeller über einen Melkroboter.
Ja, genau.
Was ist der Gedanke dabei?
Das ist wegen der Fliege. Ich habe manchmal im Sommer in der heißen Jahreszeit oder im August, September manchmal mit der Fliege dann das Problem, dass die halt die Kühe am Melken stören. Wie im Melkstand oft eigentlich auch. Und da haben wir einen Propeller eingebaut über der Kuh, hatten ja auch schon zweimal versetzt wieder, so dass halt die Kuh einen kleinen Luftstrom kriegt und dass der Kuh das gefällt, aber der Fliege nicht, dass die Kühe in Ruhe lassen. Genau. Sind wir ein bisschen am Rumtüftler. Es ist schon besser. Letztes Jahr war es schon besser wie vorletztes Jahr, wenn man wieder umbaut hat. Aber man könnte vielleicht noch einen stärkeren Propeller reinmachen. Mhm. Einfach, dass die Kühe ruhiger stehen am Melken. Weil die Fliegen stechen dann oder beißen sie am Melken. Und das ist, man wird die Kuh unruhig und dann hat der Roboter Probleme zum Anhängen.
Mhm. Wenn du da regelmäßig Kühe holst, gewöhnst du denn die nicht daran, dass die geholt werden?
Ja, das ist ein Problem, kann ein Problem sein. Also manche Kühe, ich kenne Kühe, die habe ich immer auf der Liste. Immer. Und wenn ich an der, die ist in der Liegebox und wenn ich zu meiner Stallzeit an der Kuh vorbeigehe, steht die auf, wenn die mich sieht, weil sie weiß, sie wird jetzt geholt. Sie schaut sich schon um. Sie sagt, wie wenn sie schuldig ist. Sie hat schon das Gefühl und sie steht dann auf und geht dann trottelt dann Richtung Roboter. Sie ist jetzt nicht verrückt oder so. Ja. Sie möchte geholt worden. Und wir sind auch schon hergegangen und haben dann uns die Stallzeiten praktisch früher oder später gemacht. Also hat sich zufällig ergeben durch Ernte oder durch ein Problem, irgendwas. Ich war mal am Abkalben, bin ich zum meiner gewohnten Stallzeit zum Roboter dann gekommen, zum Kühe holen. Da bin ich eine Stunde später dran oder eine halbe Stunde und komischerweise kommt die Kuh von alleine. Und das haben wir dann auch schon bewusst gemacht, wird vom Roboterhersteller auch am Anfang empfohlen, dass man die Kühe praktisch nicht dazu erzieht, dass sie geholt werden, sondern dass sie von sich wirklich von alleine kommen. Und irgendwann, jede Kuh hat ihren eigenen Rhythmus. Das ist ganz faszinierend. Jede Kuh hat ihren eigenen Rhythmus, wie sie kommt, also ihr Zeitablauf. Darum ist es manchmal auch so fatal, wenn ich so wenig freie Zeit habe im Moment, wenn ich dann einen Kundendienst habe oder einen Ausfall durch einen Fehler am Roboter oder irgendwas Gräber ist, der Roboter steht eine Weile, ich bringe den Rhythmus von der Kuh durcheinander.
Ja, und nicht nur und von vielen, ne?
Und dann von alle, ja. Ich bloß von einer, von alle. Ich bringe den Rhythmus von einer. Und dann hat manche ein wenig länger, bis sie wieder in ihren Rhythmus reinkommen. Weil zu ihrer Zeit, wo sie jetzt gemolken werden möchte, wo es immer gemolken wird, geht jetzt nicht. Mhm. Oder selbst wenn es komplett versetzt ist, seit 5 Stunden läuft die Maschine schon, aber da wird die Kuh gemolken praktisch, steht da eine lange Schlange da vor dem Roboter, weil ja die andere vorher nicht mal gemolken werden konnte. Ja. Und dann gibt es...
Ja, und die sind ja nicht mehr gewöhnt, an Schlange zu stehen, wie beim Melkstand.
Genau. Nee. Ja. Genau. Und dann steht die da, die ist ein Problem, sie steht da, lässt eine Welle Milch laufen, frisst vielleicht noch und liegt in der Liegebox. Lässt in der Liegebox Milch laufen und dann haben wir das Problem mit Eitrandzündung. Und darum ist es ganz wichtig, ist es nicht unbedingt zum Empfehlen, wenn man natürlich so hohe Auslastung hat. Das ist zwar toll für den Geldbeutel, für den Moment und alles, aber es ist natürlich auch wahnsinnige Managementaufgabe natürlich.
Also es macht das Ganze, also je höher die Auslastung, desto fehleranfälliger wird das System.
Richtig, genau.
Also wenn mal was ist, dass das dann nach hinten losgeht.
Genau. Und der Mensch ist natürlich auch mehr beansprucht. Also die Auslastung vom Mensch ist natürlich auch höher am Roboter. Also die Zeitersparnis, weil der Roboter mir bringen soll, geht dann verloren, leider.
Ja. Also weniger freie Zeit für Melkroboter ist auch weniger freie Zeit für dich.
Richtig, genau. Genau.
Ja.
So, die Faustformen sind jetzt aktuell bei Empfohlen über 60 Tiere pro Melkbox. Ja. Also so ist es bei meiner Maschine, bei Lili.
Ein großer Unterschied ist ja einfach, du bist ja nie fertig mit Melken. Mhm.
Das ist einer der Nachteile also vom Roboter. Also ich bin nie fertig. Melkstand bin ich fertig, wenn alles gewaschen ist, komme ich am Abend wieder, wenn ich morgens mit Melken war. Roboter bin ich nie fertig. Der holt keiner Seite, der holt mich nachts zum Treu raus. Und da muss ich aber wirklich gehen. Also in meiner aktueller Situation auf jeden Fall, weil er so im Moment so ausklassisch, wird ja wieder anders gesprochen, aber dann muss ich rennen.
Ja. Und wie oft hast du das, dass du nachts rausbrüllst?
Also wenn ich jetzt sage, das ist letzter Zeit war es selten, das stimmt, aber wahrscheinlich heute Nacht gleich zweimal. Also es kommt manchmal auf die Tiere drauf an. Also technisch selten. Also kommt schon vor.
Also wenn du jetzt die letzten 4 Jahre zurückguckst oder 3 Jahre, ist das einmal im Monat, ist das 10-mal im Monat?
Ja, kann manchmal 15-mal im Monat sein oder kann manchmal 2-mal im Monat sein. Also technisch bringen wir es eigentlich relativ schnell wieder auf die Reihe, aber was ganz viel ist, sind meine Kühe, wo in den Melkroboter reinschlagen. Also wo zum Beispiel in den Melkroboter reingehen, auch gemolken worden, aber dann unter dem Melkroboter oder sich gar nicht anhängen lassen, wo dann reinschlagen und dann sich ein Schlauch verknotet oder so und der Roboter das praktisch nicht mehr geregelt bringt. Die Kuh nicht melken kann, praktisch misslingt. Und dann aber die Kuh dann sowas verstellt oder kaputt macht, dass die nächste Kuh praktisch auch nicht mehr gemolken werden kann. Und die übernächste. Und nach 3 misslungenen Melkungen ruft er mich an und sagt, schau mal nach.
Ja.
Und das habe ich dann auch schon gehört, dass es dann fast jede Nacht war.
Ja.
Und das ist dann lästig. Oder halt manche technische kleinere Probleme, auch das, die bringen wir dann relativ schnell wieder gut nach. Wir haben einen sehr guten Service da in der Region.
Ja.
Das funktioniert gut. Nachts haben jetzt nicht das riesige Problem, aber jetzt ist Samstag oder es ist Sonntag, bin irgendwo zu Kaffee eingeladen und dann ruft mich die Maschine an. Das ist lästig. Aber ich habe jetzt auch nie ein Problem gehabt, dass ich, wenn ich fortgegangen, als ich Angst haben muss, ja, ich kann jetzt nicht fortgegangen, weil der Roboter könnte mich anrufen. Das war jetzt nie so das Thema.
Hast du jemanden, der dich da vertreten kann beim Roboter? Also wenn du mal...
Haben wir jetzt mittlerweile einen kleinen Stamm an Mitarbeitern oder halt Azubis, Helfer, Mitarbeiter, wo sich gut auskennen. Meine Mutter... Mein Vater mit über 70 kennt sich mittlerweile das Nötigste aus, wo ich dann am Telefon sagen kann, so und so sieht's aus, können mir da helfen. Wenn ich im Urlaub bin oder da bin und in absehbarer Zeit nicht direkt eingreifen kann, haben wir einen sehr guten Servicetechniker oder Servicetechniker-Team bei uns in der Region, wo viel über Telefon funktioniert, wo ihr am Telefon weiterhelfen könnt, wo ihr auch die bewundere, wie sie dann bei Nacht oder zu jeder Tageszeit dann ihren Haufen haben und mir und unter Umständen mir das zum 5. Mal erklären können, eine unbedeutende Sache, weil ich es halt dann nicht kapiert habe, aber dann sage ich nochmal, wir machen das langsam, so nach dem und den Schritt. Und wenn man es am Telefon nicht nahebringt, wenn ich es jetzt selber nahebringe, dann setzt sich auch noch ins Auto und kommt.
Ja.
Und das zu jeder Teil- und Nachtzeit.
Ja, das ist viel wert.
Ja, das ist viel wert.
Okay. Schön. Ja.
Ist auch ganz wichtig, weil die Maschine, die ist sagen wir fast noch wichtiger wie eine Biogasanlage. Biogasanlage sollte ja auch fast 24 Stunden laufen, beziehungsweise wir haben den Flex, wir fahren nach Bedarf. Was Strom verbraucht wird, die steht manchmal und dann läuft sie wieder. Aber ein Roboter, wenn die Maschine länger steht, dann gehen wir schon ins tierrechtliche oder Tierschutzgesetz. Die Kühe müssen gemolken werden. Ich habe eine kleine andere Melkanlage, so eine fahrbare auf 2 Rädern, aber da kann ich nicht mehr groß anfangen, Kühe melken.
Nee,
Maschine muss laufen und da brauche ich einen super Service und das ist eigentlich ganz wichtig an so einem Roboter. Ja. War euch einer der ganz wichtigen Gründe, dass ich mich für diese Firma entschieden habe.
Ja, weil du wusstest, dass hier vor Ort der Service passt.
Bei uns in der See, in der Region ist das sehr gut.
Ja. Okay. Was hast du denn gemacht, damit du das hinkriegst, dass du so gute Zahlen ablieferst? Also du hast ja eine hohe Milchleistung. Du hast da deine Tiere, sind fit, die hast du im Blick. Du hast auch eine relativ hohe Lebenstagsleistung. Und da sind ja viele Dinge, die scheinbar passen. Wie hast du das geschafft?
Was wir machen, aber es ist auch... über den Club oder über Webinar, wo du anbietest, über die verlängerte Zwischenkalbezeit, was wir praktizieren.
Okay.
Es ist nicht ganz einfach, weil wird ja auch in dem Webinar auch angesprochen, auch die Nachteile, dass man halt die Kühe kennen muss, dass wenn eine Kuh einfach später besamt wird und womöglich dann irgendwann mit der Leistung abfällt, dass das Tier zu fett wird, dass man es dann gleich Druck stellt oder bald Druck stellt, das ist eigentlich so mein, was ich da mache. Druckgestehmanagement muss da passen, der Fütterung. Ich sag mal, Fütterung ist das A und O, ist ganz, ganz wichtig bei mir. Die Fütterung muss wieder zum Roboter passen, die man ständig ein super Futter vorgelegt haben, weil sie können ständig gemolken werden, also muss sie auch ständig fressen können. Also der Futtertisch darf eigentlich so gut wie nie leer sein. Vielleicht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde vorm Abladen, aber sonst nicht.
Ja.
Die muss immer wissen, dass sie was kriegt, weil dann läuft es auch wirklich entspannt.
Was machst du mit Restfutter?
Restfutter bekommt das Jungvieh, die kleineren. Und der Rest, was ungefähr liegen lässt, das ist dann nicht mehr viel, das geht auf die Mischte. Und der Rest vom Jungvieh, die älteren, dann eine Jungviehration mit Stroh und mit Grassilage. Aber ich schaue schon, dass ein bisschen das Restfutter übrig bleibt, die Mundnistelquare in Anführung ausgeschleckt haben.
Mhm. Genau. Okay.
Kostet natürlich ein bisschen Geld, ja, das muss man sagen. Das Kraftfutter, wo ich einsetze, ich habe eine hochwertige Ration mit Eiweißmix und Energiemix und so, die kosten natürlich auch Geld, wo ich dann Jungvieh vorlege, aber darum gebe ich es der Jüngere, wo das noch besser vertragen, beziehungsweise wo richtig im Wachstum sind, der Jüngere, das heißt bis zum Jahr oder so.
Ja.
Wo das eigentlich gut vertragen tut. Die Gefahr ist, dass ich schnell zu fett werde.
Was hast du in den letzten 1-2 Jahren in Sachen Fütterung optimiert, gelernt?
Ja, wir sind in Stall eingezogen, der Mischwagen war zu klein eigentlich, dann haben wir angefangen mit 2 Mal am Tag zu mischen. Das haben wir eigentlich beibehalten. Dann ist der Mischwagen praktisch, war ein gezogener Mischwagen mit 14 Kubik. Hat er sein Alter gehabt und gewisse Sachen, wo man gesagt hat, ja, rendiert sich nicht zu machen, haben wir uns noch einen neuen Mischwagen umgeschaut und aus arbeitstechnischen Gründen haben wir da einen Selbstfahrer investiert. Und weil es bei der Firma das gegeben hat, haben wir einen Niersensor am Mischwagen installieren lassen. Die bietet das ein ziemlich guter Service da drumherum an und jetzt futtern wir praktisch immer die gleiche Druckersubstanz im Mischwagen praktisch. Ich fräse ab und ermittle live, was die Druckersubstanz gehabt, meine Grassilage. Und dementsprechend wird, wenn sie nachgerechnet war, ist auf dem Zonennahbrett mehr oder weniger Grassilage reingefräst.
Also du kannst nach Trockenmasse laden.
Genau, so. Ich lade nach Trockenmasse praktisch, ja.
Das ist cool.
Das ist richtig gut, ja. Und vorher immer gleichmäßige Fütterung, gut durchmischt, klar, das ist ein bisschen im Auge behalten. Hat aber auch den Vorteil, da ich ja Azubis haben und Mitarbeiter, also Festangestellte, und auch Helfer oder so, und ich selber natürlich, sind wir gleich mal 3-4 Leute, die auf dem Mischwagen sitzen. Aber jeder fährt nach Programm praktisch, jeder fährt die gleiche Ration. Mhm. Obwohl 4 verschiedene Leute jetzt zum Beispiel mit dem Fahrzeug fahren. Und wenn sich jeder dran hält, es wird auch, musst du eigentlich dran halten, weil am Ende von deiner Ration, kurz vorm Abladen, seht ihr, wie viel Fehler du, also wie viel Prozent Fehlermischung hast du. Und da wird du natürlich echt schlecht dastehen.
Ja.
Das muss eigentlich, die muss halt schmackhaft sein. Das ist auch ein Aha-Erlebnis war mal mit und wieder Wasser rein. Wir haben ein lange Kühlwasser rein gemischt im Winter, wo es mal recht kalt ist. Dann haben wir, glaube ich, 400 Liter Wasser rein und dann innerhalb von 2 Tagen haben wir 400 Liter mehr Milch im Tank gehabt. Erlaube mir deine 400 Liter Wasser, weil halt die Kühe, die sind nämlich so Sortierungen können im Futterdruck. Die trockene Komponente, die Graffutterkomponente sind einfach am Futter dran hängen
geblieben. Dose. Wenn die gleichmäßig fressen, gleichmäßig verdauen, haben sie weniger Schwankungen vom pH-Wert im Pansen und läuft der ganzen Pansen runter.
Genau.
Dann kann man mit dem gleichen Futter mehr Milch melken.
Genau. Das
ist faszinierend. Du bist ja jetzt schon länger im Club der alten Kühe. So, und deswegen kenne ich dich ja auch und da erlebe ich dich ja auch sehr engagiert. Und wie ist das bei dir? Also was hast du da für dich mitnehmen können in unseren Treffen im Club der alten Kühe? Also man muss einmal kurz dazu sagen, das sind so Online-Treffen, machen wir über Zoom. Einmal im Monat treffen wir uns online und da sind halt Landwirte von Schleswig-Holstein bis französische Schweiz dabei.
Genau.
So.
Also zum einen natürlich unter deine Mitglieder untereinander. Der Erfahrungsaustausch bringt wahnsinnig viel. Und habe ich schon einiges ausprobiert oder mal zur Anregung dann oder ein Problem, wo man dann mal fragt, hey, wie macht ihr das? Oder nur im Gespräch, wenn ein anderer was fragt und man hört dazu, hat ein Problem, dann denke ich mir auch, das sowas Ähnliches habe ich auch oder auch schon gehabt oder so. Und wie sieht die Lösung von anderen aus? Sind ja viele Engagierte oder alle sind ja sehr engagiert dabei. Und das bringt eigentlich schon sehr viel. Und natürlich auch die Vorträge, also wenn es um Fütterung geht oder um Zeitmanagement, wo wir schon viel gemacht haben.
Hast du mal so ein Beispiel, so ein konkretes, also was du jetzt vielleicht auch in den letzten 3 Monaten mal ausprobiert hast durch den Club?
Kurz? Das ist schon länger her. Zum Beispiel eine Fütterung fällt mir das mit dem DCAB ein.
Ja.
Der Vortrag, mir fällt bloß der Name nicht mehr ein.
Thomas Engelhardt war das.
Genau, der Thomas Engelhardt. Dann natürlich mit Zeitmanagement, wir haben so Mastermind gemacht, in einer kleinen Gruppe praktisch aus dem Club der alten Kühe und haben uns über Zeitmanagement und Organisation praktisch unterhalten, beziehungsweise war eine kleine Vorgabe, du hast ein Buch vorgestellt und wir haben uns ein bisschen an dem Buch entlang gehangelt oder halt die Idee, wo in dem Buch vorgestellt worden sind, das war von einem Amerikaner.
Ja, Getting Things Done.
Ja, genau. Nach dem System und halt wie die andere in der kleinen Gruppe, wie mir für das oder halt wie jeder sich das so aneignet oder beziehungsweise wie er Zeitmanagement macht oder Sachen organisiert, Da hat man sich dann ein paar Mal getroffen. Das war eigentlich etwas, wo ich sagen muss, irgendwo ganz gut war, ja.
Was hast du gemacht mit deinen E-Mails? Irgendwann kam dann mal sowas bei mir durch, dass du da mit den E-Mails...
Ja, ich fange an, E-Mails zu sortieren. Also Landwirtschaft und Biogas zum Beispiel und privat.
Okay.
Also gleich in der richtige Ordnung rein. Ich glaube, Isabel hat das gemacht und hat das vorgeschlagen. Und dann, sie macht es so und ich denke, das ist eine ganz interessante Lösung. Kannst ziemlich schnell E-Mails ein bisschen... schon die richtige Richtung durch und dann weiß ich ja nachher gleich, wenn ich auch nicht suchen muss, wo ich stehe. Genau. Wenn ich sie gleich beantworten kann oder bloß eine Info wäre oder so. Genauso, das habe ich aber schon lange, Zugangsdaten oder Passwort oder solche Sachen in irgendeiner Postfach oder irgendeiner Abteilung drin.
Zum Verständnis, also im Club, da suche ich immer wieder neue spannende Referenten, frage nach den Themen, die auch interessant sind und irgendwann kamen wir dann im Club, dass DCRB auch mal interessant wäre und dann haben wir da Thomas Engelhardt eingeladen. Und das war so ein interessantes Treffen, dass ich da gesagt habe, okay, das möchte ich eigentlich auch nochmal anbieten für die Leute, die sozusagen nicht im Club sind. Und deswegen gibt's das Webinar jetzt auch einzeln zu kaufen, dieses DCAB-Webinar. Aber das mache ich nicht mit allen. Also ich habe manchmal auch Webinare im Club, die sind auch richtig gut. Und da sage ich jetzt nicht so, ich koppel das jetzt irgendwie aus und biete das nochmal einzeln an, weil meine Zeit ist ja auch begrenzt. So. Und ja, das ist nur, dass es halt, gibt halt Webinare im Club, die so ein bisschen exklusiver sind. Und dann gibt es noch so ein paar ja außerhalb des Clubs, die man auch mal gut nehmen kann, um mal so ein bisschen ja zu erleben, wie ich auch so Webinare mache und so, weil ich mich da schon ein bisschen abhebe, sag ich mal.
Ja. Genau. Das letzte, wo ich mitgemacht habe, das war das von Bernhard Redberger heißt der.
Ja.
Das war sehr gut. Also es war auch sehr gut. Also muss ich sagen, das war Verhandeln und der hat das sehr gut gemacht und ja, war ist auch sehr guter Referent und ja, war interessant.
Das stimmt.
War auch wieder interessant, die Leute, wo im Webinar dabei waren. Da hat Papa auch ganz kleine Gruppe dann gemacht, hat er ja dann gemacht. Da war ich mit euch in einer Gruppe. War auch toll. Also das war auch noch aus, weiß gar nicht, der Esch-Vertreter bei Holm und Lowe. Super toll, interessant, wenn man sich mit solchen Leuten dann unterhält. Und das macht ja der Reiz oder halt das Spannende aus an der Webinar-Geschichte. Ich kann mich mit Leuten unterhalten, die sonst hier in der Region, wenn da ein Vortrag ist, nicht an einem Tisch nahe kommen oder eine ganz andere Region, wo 500, 600 Kilometer fort sind oder noch weiter.
Das ist der Vorteil, der das Internet bietet, dass man sich so schnell mit Leuten zusammenschalten kann, die ja Profis sind in dem Bereich. Also man kann sich halt mit den, besten Leuten im jeweiligen Kälberbereich oder Fütterungsbereich oder Clownbereich kann man sich halt relativ unkompliziert mal zusammenschalten und muss nicht 300-400 Kilometer weit fahren oder so.
Genau.
Deine Aufgabe ist es, möglichst schnell und kurz zu antworten.
Okay.
Na, wie viele Milchkuhbetriebe hast du bisher gesehen?
40, 50 behaupte ich jetzt mal.
Okay. Was freut dich, wenn du dir die derzeitige Milchkuhhaltung anschaust?
Dass es halt Richtung Tierwohl geht, Richtung die Neim oder eine Stelle ist auf viel Licht und viel Luft ausgelegt, dass den Tieren gut geht, dass der Fokus aufs Tierwohl eigentlich schon auch gelegt ist. Ja, das freut mich eigentlich.
Okay. Ja. Gibt es etwas, was dich ärgert oder verwundert?
Ja, die Wertschätzung praktisch. Der Landwirt, für das, was er leistet, wird von der Gesellschaft, vielleicht wird es nur anders, aber wird zu wenig wertgeschätzt, in meinen Augen. Also es wird ein bisschen die viele Arbeit, viele wissen es wahrscheinlich nicht, aber die viele Arbeit, wo man dahinter steckt, man glaubt wahrscheinlich mehr, was in den Medien propagiert wird. Und ist schade. Das ärgert mich manchmal. Klar, und eigentlich der Milchpreis dürfte eigentlich besser sein, Elmar. Das Einkommen. Aber jetzt, ich sehe immer lieber das Positive.
Ja, das stimmt. Du bist ein sehr positiver Mensch, der liebt, was er tut. Mhm. Und das merkt man total und das macht total Spaß mit dir, zusammen unterwegs zu sein und dich auch im Club erleben zu können.
Ja, danke.
Das ist so. Gibt es ein Service oder ein Werkzeug, was für dich einen besonders hohen Nutzen bietet?
Ja, das ist jetzt zum Beispiel der Niersensor, mein Mischwagen da und das zugehörige Programm.
Ja.
Das bringt mir eigentlich, sagen wir mal, das bringt mir viel, muss ich ganz klar sagen.
Okay. Dann kommen wir zur längsten und sicherlichsten, verrücktesten Frage im Podcast heute. Stell dir vor, du wachst in einer identischen Welt auf wie die Erde. Du hast alle deine Erfahrungen und all dein Wissen, aber keine Kontakte. Du stellst fest, dass du Chef eines familiären Milchkuhbetriebes in Niedersachsen bist. Alles läuft so vor sich hin und du möchtest den Betrieb verbessern. Du bekommst von mir 5.000 Euro. Was würdest du mit diesem Geld in der ersten Woche machen, um den Betrieb nach vorne zu bringen?
Okay, was mache ich? Ich schaue mir die Fütterung ganz genau an. Alle Futtermittel werden untersucht auf ihre Inhaltsstoffe, also auf Mineralstoffe, DCHB. Und dann, ja, da habe ich noch 5.000 Euro was übrig. Dann versuche ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie ich jetzt dann aktuell ausgestattet bin mit Mischwaage oder so, dann versuche ich da das Geld zum Investieren, selbst wenn die Mischwaagemesser stumpf sind, neue Mischwaagemesser rein oder so, dass die Fütterung optimal läuft.
Okay.
Das mit dem Geld so versuche, dass die Fütterung optimal läuft, beziehungsweise sauber gemischt ist, nur Struktur drin ist oder nicht so viel. Klar, mit dem kann man sich ums Fütterungsprogramm kümmern, vielleicht nur ein Spezialist von außen holen, wo einen Blick von außen noch drauf hat, räuchert vielleicht die 5.000 Euro gerade so.
Ja.
Genau, und dann kann man weitersehen.
Okay, gut. Danke dir, Robert, bitte, für das Interview. Ich werde das verlinken, sowohl zum Club der alten Kühe als auch diese DCAB-Webinar, worüber wir gesprochen haben, Verhandeln-Webinar, worüber wir gesprochen haben. Das kann man beides auch einzeln kaufen und das verlinke ich alles in der Podcast-Beschreibung. Ja, danke, Robert. Schön, dass es geklappt hat.
Gerne.
Und tschüss.
Tschüss.
Und nun gibt's noch ein paar Eindrücke aus dem Stallrundgang mit Robert.
Wenn du fütterst, merkst du das am Roboter? Also, dass sie weniger zum Roboter gehen, weil gerade Futter liegt?
Nein. Bei mir ist auch immer was am Futtertisch. Also, die haben immer Futter am Futtertisch. Und durch das, dass der Futterrandschieber alle wieder hinschiebt, haben die immer eigentlich was zum Fressen. Da merke ich in dem Moment nicht nichts, dass da am kleiner wird. Höchstens, ich gucke, wir verschauen, dass wir es irgendwie nachbringen, dass wir füttern, wenn die Kühe praktisch zur Melke hertrieben sind. Ich hole mir die Kühe leichter, wenn sie liegen.
Hast du da mit verschiedenen Mitteln experimentiert, die da auf den Würsten drauf sind oder was weiß
ich? Mit Peressigsäure wird alles desinfiziert.
Peressigsäure, okay.
Ja. Genau. Honig ist Standardmittel von Leli. Und weil die sind da auch ziemlich eigen. Die empfehlen jetzt schon, sieht er sich gleich, weil die einen Schritt hintergegangen ist. Ja, jetzt hat er es für. Dass man das richtige Reinigungsmittel nimmt, am liebsten von ihnen, weil sie halt schon Probleme gehabt haben, wenn man ein Reinigungsmittel genommen hat und die Zusammensetzung anders war, dann hat es halt Schäden an der Technik gegeben. Da hat es sogar solchen, dass Edelstahl sich zerfressbarer ist bei bestimmten Reinigungsmitteln. Darum wird immer empfohlen, auch wegen der Garantie und allem, dass man von ihnen es nimmt. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass sie da übernommen teuer sind. Also das ist alles im Rahmen.
Du hast so Kühe, die so ein bisschen rumzappeln,
ja,
so wie die nach vorne gehen, und dann braucht er ja länger zum Ansetzen.
Genau, richtig. Das ist auch manchmal das Problem. Jetzt gucken wir gerade mal, was so in das ist. Ja, das ist ein Junge, 156, die kenne ich. Aber die ist relativ nah, das ist ein Zweikalbskuh. Das ist die, wo nicht lange eine Zitzenverletzung gehabt hat.
Ah.
Und das ist gerade vorne rechts, wo er jetzt am Anfang ein wenig länger gehabt hat. Und der mag das nicht hickern.
Ja.
Aber habe ich auch Tiere, wo natürlich, das sind meine größten Sorgen, wenn die Tiere nicht von alleine laufen, die kommen und schlagen rein und machen was kaputt dann. Die steht jetzt einigermaßen nah, das ist ja okay, selbst wenn sie hin und her allerdings, am Ende, wenn sie rausschlagen, wir alle weil reinschlagen und was kaputt machen. Beziehungsweise, dann kann der Schlauch nicht richtig rein wieder in die Schlauchführung oder steht nach oben, da sieht der Laserritter, weil der Schlauch Schlaufe nach oben macht.
Und dann ist der Roboter blockiert.
Genau. Dann milkt er drei Kühe. Wenn er noch dreimal keine Melkung, also die Melkung ist nicht erfolgreich,
ja,
dann kriege ich einen Anruf.
Ja.
Und das ist der Nachteil am Roboter. Du bist nie fertig mit Melken.
Ja.
Weil der kann mir nachts um drei rausholen oder mittags um zwei, wenn ich gerade am Salieren bin, wenn es ganz ungünstig ist.
Ja.
Das ist halt das am Roboter. Wenn ich einen Melkstand habe, dann weiß ich, ich bin fertig. Und ich komme erst abends wieder.
Und macht Birgit denn was, wenn du am Sieren,
ja,
bist? Dann,
ja,
geht sie hin.
Ja. Schwierige Fälle muss ich mich natürlich holen,
ja,
klar. Aber
ja,
das sind so die Klassiker.
Und jetzt, die, für mich ist ja vorne links, ist es eigentlich nicht hoch genug. Also wenn ich jetzt beim Melken wäre, dann wäre das eigentlich so, es müsste noch ein bisschen höher gehoben werden, der Becher. Ja. Ne?
Aber passt anscheinend. Ja. Weil jetzt der, wenn er Luft zieht oder sowas, das muckt, da ist ein kleines Mikrofon drin, dann hängt er auch an, hängt wieder an.
Okay. Ah, ja. Also es ist wahrscheinlich auch selten, dass es so aussieht.
Ja. Vielleicht ist der Strich jetzt extrem lang, ich weiß es jetzt gerade auch.
Welche Rasse sagt dir am meisten zu? Du hast jetzt einen idealen Vergleich, ne?
Ja. Weil du mehrere hast. Haben beide ihre Vorteile. Also ich mag beide. Also bei der Braune, beim Braunvieh habe ich mehr Ausfälle von der Jungkühe. Praktisch, dass die mir so funktioniert als von der Milchleistung.
Und also bei dem Braunvieh hast du mehr Ausfälle bei den Jungkühen?
Ja, genau. Also bei Ausfällen schwierig zu sagen. Ja, doch, ist schon. Also die kommen so, da ist die Rate praktisch von 10, wo nicht funktioniert, ist höher zum Beispiel wie bei der Schwarzbonte. Bei der Schwarzbonte gibt es auch. Aber ich sage mal, von Braunvieh funktioniert 7 und 3 Liter. Bei der Schwarzbonte funktioniert 8 oder 9. Ich sage eher 9. Ja. Und ohne Fleischliter. Und ein Grund, warum sie nicht funktioniert, das ist quasi niedrige Milchleistung und halt, dass sie am Robotritt zurück hinsteht. Da habe ich eher das Problem manchmal zur Zeit. Oder halt schon länger. Dass die halt einfach schlagen. Dass die, ich möchte nicht sagen, bösartiger sind, aber halt, ja. Aber ich habe es auch schon gehört, dass sie dann wieder das verloren haben. Dann, wenn sie wirklich viel Milch geben und man zieht sie halt durch, man macht das morgens und abends mit, das Spiel, dass sie halt einen Roboter reindreschen und dann vielleicht auch was hinmachen, aber man steht sie im Sonne hin, streichelt sie, dann kannst du sie beruhigen, dann kannst du sehen, nach einem halben Jahr verliert sich das. Dann ist gut. Die Geduld muss man haben, aber das meine ich nur bei Tieren, wo halt wirklich auch das Ziel haben oder praktisch absehbar ist, dass die wirklich gut sind.
Ja.
Da meine ich, wenn es ohne 20 Liter geht oder 22 Liter, dann wird es dann schon eng.
Ja.
Dann kann sie die kriegt der Viehhändler dann für einen anderen Betrieb oder? Oder muss leider zum Schlachter, wenn es nicht merkbar ist. Und bei Schwarzbunte, die haben halt, Schwarzbunte sind halt ein bisschen weit empfindlicher, aber halt niedrige Inhaltsstoffe. Wie gesagt, ganz am Anfang war ich vom Laufhof ja in der Planungsphase, wo mein Architekt hat gesagt hat, es gibt da einen Zuschuss und das ist gut und so. Und da war ich noch gar nicht so überzeugt, weil ich gesagt habe, wir haben ja einen großen, luftigen Stall mit viel Licht und Luft, da brauchen wir doch keinen Laufhof. Jetzt mittlerweile muss ich sagen, standen so viele Kühe bloß da raus an die Sonne. Ja. Jetzt gerade heute Morgen, wo der vom Rinderverband dann da war, oder von der RBB, da waren so viele, wo es noch so kalt war, gefroren auf Dinge, aber die Sonne hat da reingestanden, die haben sich richtig Sonne gesucht.
Ja.
Und das ist halt, das finde ich super.
Ja.
Darum bin ich eigentlich ganz begeistert von dem Laufhof. Ja, das ist ein Bulldog gehabt, da schreiben wir ein B drauf. Und bei der weibliche schreiben wir der Vater, Mutter mal drauf und das Geburtsdatum.
Und was ist das denn hier für einer?
Das ist eine Kreuzung. Die Mutter ist, das ist ein Braunvieh gewesen. Mutter ist ein Braunvieh und die hat die lange nicht aufgenommen. Ist nicht tragen geworden. Dann habe ich einen schwarzbunten Bulle drauf da und zack, es ist getragen gewesen. Ja. Und dann kommt dann sowas raus.
Ja.
Wobei ich mit denen, also das ist die Kreuzungskörper auch recht zufrieden bin. Also ordentlich Inhaltsstoffe und ordentlich Milch. Okay. Sind super, also super Tiere. Und da gehe ich jetzt dann weiter und da kommt jetzt dann anschließend jetzt ein Rotbunter drauf. Auf das Kalb, wenn es mal zum Besamer kommt, wird ein Rotbunter drauf dann. Grünmehl-Pellets, kennst du das?
Grünmehl?
Pellets oder Graspellets. Das ist unser eigenes Gras, jung geschnitten. Und das geht dann durch Trocknung, wird Heißluft getrocknet mit Gas. Also praktisch wäre, wir sind so eine Genossenschaft praktisch, eine Grastrocknung ist das, und dann läuft es durch eine Matrize durch und dann aus denen wird dann Pellets gemacht, gepresstes Gras dann.
Ja.
Und halt, es rentiert sich nur, wenn du ein junges Gras hast mit 20% Eiweiß, weißt, viel Energie, und durch die Erhitzung ist das ja dann darmverfügbar praktisch, das Eiweiß. Oder hebt dann länger an. Und das mögen eigentlich die Kälber ganz gern und die Kühe. Bei mir kommt es in die Ration mit rein, kann ich ein bisschen Eiweißfuttermittel einsparen. Und macht die Schmackhaftigkeit natürlich auch ganz gut. Erster Schnitt ist oft vielleicht noch ein Haufen Zucker drin. Dann kannst du natürlich die Schmackhaftigkeit von der Ration gierig aufhören.
Und mit dem. Wie viel von den Pellets machst du im Jahr?
Im vergangenen Jahr war es viel. Da war es, glaube ich, 40 Tonnen oder sowas. Das ist mein Mischwagen mit dem Niersensor.
Ja, wo ist der Sensor?
Sag ich dir. Der sitzt hier drin. Hier drin. Müsste ich schon aufmachen, da ist eine kleine Lampe. Was sieht man jetzt nicht? Da ist eine kleine Glasplatte und da ist bloß eine Lampe hinter. Und das ist der strahlt praktisch raus. Und der misst da keine Ahnung, wie das technisch funktioniert. Ich habe jetzt gerade, das ist jetzt gerade gestern. Gestern ist das gekommen. Da bin ich mich bloß ganz kurz noch mit befasst. Den kennst du von Stenon, das Bodenprobemessgerät, wo relativ neu rauskommt, wo Stickstoff, Phosphor, Kali, Bodenfeuchte und nochmal zwei, drei Parameter praktisch feststellen kann. Und das funktioniert auch über einen NIR-Sensor. Und irgendein Hersteller hat jetzt schon, also das ist praktisch der gleiche Sensor, wo im Hexter drin ist, wo Druckermasse feststellen, Druckermasse feststellen kann. Also die funktionieren alle mit Licht. Also das Systemgerät habe ich, wie gesagt, bloß kurz ausprobiert gestern Mittag, und das funktioniert auch mit Licht. Und der hockt da hinten drin praktisch. Und dann schaltet er mir praktisch alle, weil mein Futter an. Und wenn ich da abfräse praktisch, und ich muss 1000 Kilo neu fräsen, noch 6, ja, noch 7.
Du lädst nach Trockenmasse auf.
Genau, richtig. Nach 700 Kilo sagt er mir, ja, wir haben so und so trocken. Du hast, wenn ich 1000 Kilo neu haben will, ist es feuchter, also musst du mir noch reinfräsen, weil der Futter feuchter ist.
Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genieß das Leben. Dein Christian Völk.
Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de. Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.